Ja, hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von System Matters. Mit mir dabei ist heute der Matthias.
Hallo.
Der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Und bevor wir loslegen, vielen Dank für die Glückwünsche, die wir gekriegt haben. Wir haben auch ein Bild bekommen zum 100. Geburtstag. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und um euch auf jeden Fall dazu zu zwingen, diese Folge zum Ende zu hören, gibt es am Ende nochmal ein paar Überlegungen von uns. Aber zunächst in der Blick in die Vergangenheit. Daniel, was gibt's bei dir Neues?
Ja, ich habe mich interessanterweise, wenn wir uns mit diesem Podcast hier noch näher unterhalten und auch über das eigentliche Thema dieser Episode, ich habe mich mit Dungeon Crawl Classics beschäftigt in der jüngsten Vergangenheit. Das ist ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist und es basiert eben auf D&D 3.0, 3.5, so in die Richtung. Naja, der Name verrät es schon, es geht eben um Dungeon Crawling. Aber nicht nur, es ist eben ein sehr voluminöses Rollenspiel, was eine interessante D&D-Variante bietet. Man spielt eben die typischen D&D-Figuren, das heißt den Kämpfer, den Dieb, den Magier, den Kleriker und den Elfen, den Zwergen und den Halbling. Das sind dann tatsächlich Klassen und die dann irgendwie zusammen sind. Also es gibt nicht den zwergischen Kämpfer, sondern es gibt nur den Zwerg. Das Interessante an dem Spiel ist einfach, dass Magiesystem und viele Sachen in diesem Spiel unglaublich zufallsabhängig sind. Es gibt also einen ganzen Haufen an Zufallstabellen in dem Buch und jeder Zauberspruch hat eine eigene Zufallstabelle. Und das läuft so, man macht als Magier macht man eine Probe, ob man den Zauberspruch sprechen kann, wie zum Beispiel das magische Geschoss. Und wenn man seine Zauberprobe extrem gut schafft, dann wird das magische Geschoss nicht nur 1W4 Schaden machen, sondern vielleicht 3W6 Schaden. Und man schießt nicht nur ein magisches Geschoss ab, sondern vielleicht sogar 5 oder 6 oder noch mehr. Und das ist ganz spannend und ich würde es unheimlich gerne mal im Spiel sehen, habe es aber leider noch nicht gesehen. Ich habe aber mal eine Character-Funnel gespielt, so beginnt nämlich jedes Dungeon Crawl Classics Abenteuer. Die Spieler erschaffen eine Gruppe von Level 0 Charakteren, die keine Klasse besitzen. Dann werden die durch einen Dungeon geschleust und dann hat man wirklich einen Mob mit Fackeln und Piken und Heugabeln, die sich dann durch die Chaosfestung einmal durchwühlen. Und ja, es ist ein Survival of the Fittest. Wer rauskommt, kann dann aufleveln. Das ist eine sehr interessante Mechanik. Viele Leute werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Kann das Spaß machen? Das macht verdammt viel Spaß. Es liest sich bescheuert, es ist aber unheimlich unterhaltsam.
Und dann kriege ich immer einen Level 0 Charakter, der wieder in der Hoffnung die Feste durchzieht.
Du kriegst, glaube ich, mehrere, oder? Mehrere in die Hand gedrückt.
Du kriegst 4 Stück.
Ach so.
Die werden alle zufällig bestimmt. Also die werden auch alle 3W6 Attribute auswürfeln und so.
Okay.
Und in Reihenfolge. Du weißt auch nicht, was du dann spielst. Wenn du aber einen hast, der, sagen wir mal, Intelligenz 18 hat, dann wird der wahrscheinlich Magier werden. Und den setzt du dann natürlich ziemlich weit nach hinten, wenn es darum geht, die Tür aufzumachen oder gegen den Mutanten zu kämpfen. Weil den möchtest du ja vielleicht später mal spielen.
Okay.
Und du schiebst dann die anderen immer nach vorne als Schilde sozusagen. Unheimlich unterhaltsam. Interessante Dungeons, die es da gibt. Spiel ist aber nicht nur Dungeon, ne? Also man sollte sich nicht abschrecken lassen vom Namen. Wirklich beeindruckend und außerdem beeindruckend illustriert das Buch. Und es ist ein Telefonbuch, also es ist wirklich unglaublich dick. Ja, das war so Neues. Und über die Ostertage habe ich ein bisschen in Fritz Leibers Langmar-Geschichten reingelesen. Mal wieder. Und das macht auch sehr viel Spaß. Gerade weil auch für Dungeon Crawl Classics eine Langmar-Erweiterung angekündigt ist, die sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres mit einem Kickstarter finanzieren wird. Jo, das war's eigentlich schon. Patrick, was geht's bei dir?
Ja, ich habe auch gelesen. Ich hatte eine Woche Urlaub und die habe ich dann neben Wohnungseinrichtungen und irgendwie so einem Kram, den man sich am Anfang dann vornimmt und doch weniger macht, auch mit Lesen verbracht. Und zwar Neil Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße. Ich weiß gar nicht, ob du davon hier schon erzählt hattest.
Ich glaube ja.
Also. Echt?
Ich bin aber nicht sicher.
Dann fasse ich es zusammen als ein sehr gutes, lesenswertes Buch. Eine erweiterte Kurzgeschichte kann man es, glaube ich, nennen. Die Handlung ist relativ fix erzählt, werde ich jetzt aber nicht machen. Dann lohnt sich das Lesen weniger gruselig und gleichzeitig aus so einer Kindersicht. Ich habe viel Spaß daran gehabt, das zu lesen.
Teilweise autobiografische Züge, aber nicht alles, was darin passiert, ist wirklich passiert.
Was?
Ja, definitiv nach vielen Kinderbüchern von Gaiman endlich mal wieder ein Buch für Erwachsene. Also das hat mich sehr gefreut und war auch wirklich sehr unterhaltsam.
Irgendeine Rezensorin hatte geschrieben, dass man das gar nicht genau einstufen kann. Das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, es könnten sogar Kinder lesen, oder?
Ich weiß nicht.
Also die Frage ist, ob Kinder sozusagen die Feinheiten immer erkennen. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es zu groß schockend wäre. Zumindest jugendlich, was auch immer. Also das können ja Eltern erstmal vorlesen und dann überlegen, ob sie es ihren Kindern auch noch geben.
Also ich finde, es gibt eine Szene in dem Buch, die definitiv nicht so kinderfreundlich ist. Die finde ich schon sehr, sehr unheimlich, auch noch als Erwachsener. Insofern hoffe ich einfach mal so, dass man vielleicht eher das Graveyard-Buch oder Coraline erstmal den Kindern vorsetzt.
Weil die sind ja auch gruselig.
Das stimmt, die sind, ja, ich würde mal sagen, kindgerecht gruselig.
Ja. Ja, ich hatte keine Zeit zum Lesen. Meine PlayStation 4 ist angekommen mit Bloodborne im Tau. Deswegen habe ich leichte Kopfschmerzen, weil ich den ganzen gestrigen Tag und den heutigen Morgen damit verbracht habe. Ja, ist ganz großartig, gebe ich zu. Als langjähriger Fan der Souls-Reihe mit Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 und jetzt Bloodborne, gebe ich zu. Man fühlt sich aber wieder heimisch, auch wenn es jetzt etwas viktorianischer zugeht in dem ganzen, in diesem Horror-Action-Spiel, um es mal so zusammenzufassen. Aber was mich wie immer begeistert, ist dieses, man wird in diese Welt eingelassen. Man wacht auf, ein Doktor hat gerade eine Bluttransfusion gemacht und dann wird man richtig immer mit Informationen erstmal erschlagen. Du bist ein Jäger hier in dieser Welt, es ist die Nacht der Jagd. Man kriegt in diesen Spielen immer nur so Häppchen an Informationen und man rennt dann, auch wenn man Bossgegner besiegt, man hat immer noch so, das geht die ganze Zeit immer so darum herauszufinden, mein Gott, was tue ich hier eigentlich und was ist das hier alles? Bin ich jetzt hier das Monster? Wen sollte ich jetzt hier helfen oder wem nicht? Und dann, man erfährt immer mehr, aber gleichzeitig werden immer mehr größere Fragen aufgewertet. Ich finde also für so ein, das ist eine Mechanik, die im Rollenspiel natürlich, das ist nichts Neues, aber in so einem Computerspiel ist das schon, das war mal was ganz Tolles. Ich hoffe, das Einzige, womit ich immer zu kämpfen hatte bei diesen Spielen, ist, dass man am Ende gerne mal sehr alleine gelassen wird. Die Auflösung ist meistens nicht ganz so schön, wie man sie erwartet. Deswegen gibt es meistens dann ganze Foren voller Interpretationen der Enden. Ich habe mir sagen lassen, bei Bloodborne wäre das etwas anders, etwas leichter zu verstehen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, du musst sozusagen Arbeit investieren, um auch rauszufinden, worum es geht, ne?
Da ist ja nicht umsonst hier. Da sind hier YouTube-Channels, Vatis Channel ist, glaube ich, mit der bekannteste, in der er wirklich versucht, diese ganze Geschichte zusammenzuknüpfen, die nicht, also bei Dark Souls 1 und 2 war es noch so, die kann gar nicht echt zusammengeknüpft werden, weil die existiert gar nicht vollendlich. Die ist quasi darum gebaut, dass Leute das unterschiedlich interpretieren können.
Das ist wie so ein Lynch-Film.
Im Grunde ja. Ne? Also man hat auch so das Gefühl, dass dann dass die verschiedenen Szenen wahrscheinlich erst designt wurden und nachher in einem ansatzweise Kontext zusammengereift sind. Aber gleichzeitig ist natürlich, also ich meine, wenn man sich der Illusion nicht beraubt, dann sind da ja Anknüpfpunkte dann dabei. Wenn man dann tatsächlich liest, und dann ist das eben, was weiß ich, dann findet man eine Brosche bei diesem Boss. So, und wenn dann dann gucke ich im Forum und so weiter, und dann haben sich tatsächlich Leute darüber Gedanken gemacht, ja, aber der Wicker da und da hat ja von der Brosche gesprochen, das ist wahrscheinlich die Brosche von dem Mädchen, ne, und das heißt, die Gestalt, die wir da haben, das ist wahrscheinlich das Mädchen, das zur Klerikerin und dann verhext wurde und so weiter und so fort. Und tatsächlich kann man natürlich das einmal für komplette Spinnerei halten, aber das ist es dann. Bis zu einem gewissen Grad ist es dann tatsächlich nicht. Irgendwann die Knüpfungen. Die sind dann meistens relativ wild, gebe ich zu. Aber es ist wahnsinnig, wie viele Informationen man dann online noch zusammenknüpfen kann, die man tatsächlich aus dem Spiel hätte herausziehen können, aber deren Schlüsse man selber gar nicht gemacht hat, weil man einfach nur das Spiel gespielt hat und vielleicht doch nicht mit der Aufmerksamkeit jede Ecke in diesen Spielen durchsucht hat. Also deswegen ist das ist für mich eine ganz besondere Reihe. Habe ich viel Zeit auch schon in die alten Teile investiert. Und immerhin habe ich mir für das verdammte Ding gleich eine ganze Konsole gekauft. Ich hoffe, das wird nicht das einzige Spiel dafür bleiben. Aber noch bin ich absolut glücklich damit. Bloodborne ist wirklich ganz groß.
Ich dachte, du berichtest von Pillars of Eternity.
Ja, da könnte ich jetzt genauso ausholen, aber ich lasse es lieber, das ist dann was fürs nächste Mal. Ist auch großartig. Jeder, der Baldur's Gate und Icewind Dale und so weiter gespielt hat und toll fand, der muss sich das Pillars of Eternity reinziehen. Ist ein bisschen kürzer, ist aber dafür besser.
Wie lange hast du gebraucht?
Ich habe es ja noch nicht mal durchgespielt. Ach so. Ich habe es am Ende, wollte ich das Ende sehen. Und das kann ich nicht empfehlen. Meine Gruppe war schlichtweg nicht in der Lage, am Ende den finalen Boss zu plätten. Also das ist ein Spiel, da sollte man sich dann tatsächlich auch die Zeit nehmen. Am Ende habe ich quasi durchgehetzt und wollte einfach nur das Ende sehen. Und da hatte ich, glaube ich, irgendwie 30 Stunden oder was investiert. Jetzt zum Thema Baldur's Tor ist das natürlich gar nichts, aber ich weiß ja, dass ich unfassbar viele Sachen nicht gesehen habe, die ich mir dann beim zweiten Mal vielleicht hätte angesehen. Jetzt habe ich quasi eine Ausrede, dass in den, weiß ich nicht, wenn irgendwann mal Weihnachtsferien oder was sind, dann kann ich das Spiel wieder rauskramen, das echte Ende sehen und mir sehr viel Zeit lassen, ne? Du kommst ja dann noch deine eigene Festung mit eigenem Dungeon und da soll ein Gott drin sein und den habe ich auch nicht gesehen und du hast es gespielt jetzt?
Ja, ich hatte das mir zurückgehalten, das war mein Urlaubsspiel sozusagen, aber ich habe es auch nicht, also dafür hat die Woche dann auch nicht gereicht, das dann auch noch durchzuspielen bei mir.
Aber du hast ein bisschen was gesehen und
ja, genau, ich fand das auch sehr angenehm. Man hat sich so ein bisschen wie in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt, wenn man dann so urlaubsmäßig auch noch dann spät abends bis in die Nacht irgendwelche Dungeons durchgelaufen hat. Aus dieser Perspektive, allein das war schon wieder ein tolles Gefühl.
Ich meine, das Spiel ist, weiß Gott, nicht perfekt. Dennoch finde ich, die Präsentation und die Präsentation, Grafik und Gameplay sind für heutige Standards, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Aber die Story ist so gut, finde ich. Also mir hat es wirklich sehr gefallen, die Hauptstory. Ja. Ich wollte wirklich dann immer weiter wissen, wie geht es jetzt hier weiter. Und deswegen wollte ich am Ende eben auch, jetzt zeig mir das Ende. Ja, nur um dann vor einem Boss zu stehen, der mich, bei dem ich einfach nach 20 Durchlaufen gesagt habe, nee, so geht's hier nicht.
Gut, aber kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode. Auch da geht's um Dungeons, durch die man durchläuft. Gut, im Rollenspiel nicht nur. Im Rollenspiel nicht so unüblich, aber wir reden von Dungeons & Dragons der 5. Edition. Und vielleicht macht Daniel einfach mal so einen kurzen Aufschlag dazu.
Ja, es ist zumindest die neueste Inkarnation des ersten und bekanntesten und wahrscheinlich auch am meistgespieltesten Rollenspiel der Welt, also Dungeons & Dragons eben. Und es gibt jetzt die 5. Edition oder ne, die und den Next, aber es heißt eigentlich nur noch Dungeons & Dragons. Und für Leute, die überhaupt nicht wissen, was das ist, klären wir mal ganz kurz, worum es in diesem Spiel geht und wie die Mechanik funktioniert. Also man spielt die typische Gruppe an Abenteurern und immer wenn man irgendwas machen möchte, die Grundmechanik ist so, dass man mit einem 20-seitigen Würfel würfelt. Und zwar nur mit einem, nicht mit drei, wie bei einem anderen bekannten deutschen Fantasy-Rollenspiel. Dann versucht man einen Schwierigkeitsgrad zu knacken mit diesem W20-Wurf. Eine einfache Schwierigkeit ist 10, eine moderate ist 15 und auf diesen Wurf werden noch diverse Modifikationen angerechnet. Diese Modifikationen beruhen dann darauf, welche Klasse man hat. Man kann einen Kämpfer spielen, einen Kleriker, einen Paladin, einen Mönch, einen Waldläufer, einen Hexenmeister und noch viele andere Sachen. Daraus ergeben sich einige Modifikationen, zum Beispiel wie gut man angreifen kann. Ein Kämpfer kann besser angreifen als ein Magier. Dann gibt es noch Attribute wie Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Diese haben auch einen Modifikationswert, also je nachdem, wie hoch mein Charisma ist, umso einen größeren Bonus bekomme ich dann auf meinen Wurf. So funktioniert im Grunde erstmal das Spiel, ganz simpel. Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz viele kleine Subsysteme gibt. Also man hat dann Kleriker-Zauber, die nochmal ein bisschen anders funktionieren und zum Beispiel Boni geben auf Würfe oder sowas. Und Magier-Zauber, die zum Beispiel angreifen, aber eben keine Nahkampfangriffe mit einem Schwert sind, sondern eben mit Magie. Und ich glaube, viele Leute kennen das alles, dass die Grundkonzepte sind hinlänglich bekannt. Aber generell ist es immer so, man würfelt mit einem W20, addiert irgendwas drauf und versucht einen Schwierigkeitsgrad zu knacken. Sehr einfach kann man Leuten sehr schnell erklären, worum es in diesem Spiel geht.
Genau, Hintergrund war ja sozusagen für die Leute, die es doch noch nicht kennen sollten, einfach mal einen kurzen Überblick zu geben zu dem ältesten Rollenspiel, was jetzt dann in der fünften Auflage erschienen ist.
Aber man merkt doch, wie viele traditionelle Sachen sich in Videospielen und so weiter eigentlich fortgesetzt haben, ob das der Kleriker, der Magier ist und wie teilweise Mechaniken sind.
Ne? Jeder weiß, was Trefferpunkte sind, ne? Also die bekannten Hitpoints wie ne? Zauber und...
wir müssen jetzt auch nicht bei Null anfangen, glaube ich. nein, aber ich meine, ihr beide könnt ja noch was... Ich habe zum Beispiel D&D nur sehr rudimentär gespielt. Ich meine, ich kannte das System dadurch dann auch, und das ist wirklich ja nicht die große Überraschung. Selbst wenn man ein System spielt, was in Deutschland heimisch ist und wo man dreimal würfeln muss, kommt man auch damit dann sehr schnell klar. Aber vielleicht, um das sozusagen, bevor wir in die Bewertung und genauere Vorstellung einsteigen, also ich habe D&D immer nur angespielt, muss ich sagen. Und auch 3.5 war für mich zum Beispiel so ein Moment, wo ich total erschlagen war von den Möglichkeiten, die man da machen konnte. Ich habe vorhin überlegt, ob es in Deutschland vielleicht auch diese DSA versus D&D-Mentalität gibt, die so ein bisschen an DC und Marvel erinnert. Also so gravierend vielleicht nicht, aber bin so mit dem System nie ganz warm geworden. Hab dann mit 4, weil es eben so ein Neustart war und ich irgendwie diese Mechanik da ganz nett fand, bin ich dann, das war eben überschaubar, und auch bei 5 bin ich ja jetzt auch in der Gruppe dabei und empfinde das auch sehr angenehm. Einmal, dass es übersichtlich ist und auch nicht zu viel Rechenarbeit bei den einzelnen Proben. Aber ihr beide seid D&D-Profis, ihr seid damit groß geworden, oder?
Nicht ganz. Also ich habe auch nicht mit D&D angefangen, ich habe mit DSA angefangen, und die ersten Varianten kenne ich auch nicht von D&D, also mittlerweile kenne ich die natürlich, aber habe die nie gespielt. Ich habe nie die erste Edition oder sowas gespielt. Die rote Box, das ist mir alles unbekannt. Da bin ich auch einfach nicht alt genug für. Die Second Edition hattest du gespielt, Matthias, ne?
Genau. Ja. Jetzt muss man sagen, aber nicht wirklich bewusst. Ich bin aber damit eingestiegen in eine Gruppe, die... dann hier ADD, wie wir früher einfach nur gesagt haben, Advanced Dungeons and Dragons haben wir gespielt. Und das war noch die Zeit, da habe ich quasi mich nur führen lassen, hab hier, ne, so machst du einen Charakter, das muss jetzt würfeln. Das ist also eine Zeit, da war ich auch noch entsprechend jung, richtig aktiv dem Geschehen dann auch dann als Spielleiter hinzugekommen, bin ich dann erst mit dem 3.0er-System. Und ab diesem System hab ich dann auch selber angefangen, mich so vollständig mit dem System auseinanderzusetzen und dann eigentlich auch, ich glaube, dann mit 3.0 schon fast mit allen Regeln sich auseinanderzusetzen, bis auf die ganz exotischen Sachen, die, glaube ich, dann immer irgendwie im Hintertreffen waren. Ich glaube, bis heute wirst du nur wenige treffen können, die dir die Reiten und die Ringen-Regeln aus Dungeons and Dragons richtig parat haben. Ringkampf war wirklich eine Wonne, gebe ich zu, vor allen Dingen, weil das einige Monster auch dann benutzt haben. Die meiste Zeit damals dann eben D&D 3.0 gespielt, dann kam der Wechsel auf 3.5, das hat eigentlich auch Sinn gemacht, wenn du 3.0 gespielt hattest, war das einfach nur ein sinnvolles Upgrade. 4.0 war ja dann der Wechsel, da haben wir die Essentials-Reihe ja gespielt.
Genau.
Ein paar Mal nur, hat mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen, wirkte ein bisschen weich gewaschen, gebe ich zu, aber das ist jetzt...
Hatte auf jeden Fall seine Berechtigung, also wenn man es so spielen wollte, ne? Also wenn man eben hier auch mit Bodenplan und Miniaturen und sowas und sehr Balancing auch immer haben wollte, ne? Also dass die Charaktere alle ungefähr gleich stark sind und sowas, das hat schon, das funktioniert
das
schon.
Das war nie mein Problem, ich glaube, ich fand immer diese künstlichen Powers, die dann jeder bekommen hat. Ja. Das war mir zu sehr Videospiel, gebe ich zu.
Ja, das ist ein bisschen genau rausgebracht.
So. Ist aber wirklich eine Geschmacksfrage. Also, weil hat ja ansonsten auch funktioniert und hat auch gut funktioniert. Ne? Und vor allen Dingen die Bücher waren nett und dann, dass du immer diese Klassenbücher hattest, immer 3 Stück in einem Buch oder was oder ein paar mehr.
Ja, ja.
War alles ganz witzig. Ja, und jetzt eben der Wechsel auf die 5er-Reihe. Ja.
Ich selber habe die 2. Edition nur theoretisch gesehen, also auch das habe ich nur gelesen, beziehungsweise mit Baldur's Gate gespielt oder Icewind Dale, ne? Da kommt meine Erfahrung her. Und auch 3.0, 3.5 haben wir dann doch sehr intensiv gespielt. Pathfinder dann nicht mehr, da sind wir dann davon abgegangen. Und ja, jede Edition hatte irgendwie so seinen Part, der irgendwie auch interessant war und der auch irgendwie seine Berechtigung hat. Aber was eben die beste Edition ist, da streiten sich natürlich alle Leute drüber und jeder hat so seine Vorliebe. Wobei ich sagen muss, dass also für mich jetzt die neueste Edition wirklich den Punkt ziemlich gut trifft. Das ist ein sehr gutes Spiel. Nicht so überladen wie die 3.0er, 3.5er Sachen. Funktioniert trotzdem immer noch so, wie ich mir das von einem D&D-Rollenspiel vorstelle.
Ich finde es auch, ist eine super theoretische Diskussion, aber ich steige da auch gerne mal ein. Für mich ist es der richtige Kompromiss eigentlich aus D&D 4.0 und dann eben den komplexen 3.5, wo teilweise wirklich, ich meine, das war ja nicht schlecht, es war halt nur eben sehr komplex und für unsere Spielgruppe zu komplex, hätte ich jetzt gesagt. Und glaube ich auch für die neue Art von, oder die Art von Rollenspieler, die jetzt da ist, die halt älter ist, weniger Zeit hat neben Familie und so weiter, Job, die noch sowas Ähnliches haben wollten, aber sich doch nicht mehr vielleicht mit hier True Damage und Fire und den ganzen Schadensarten auseinandersetzen konnten, dann verschiedene Immunitäten und Resistenzen und was zählt jetzt, was zählt nicht. Da waren Mechanismen drin, da will ich einfach auch nicht mehr hin zurück. Und D&D 5 bietet quasi jetzt so eine, ja, ich würde schon sagen Kompromisse, versucht das Ganze anschaulich eigentlich jedem klarzumachen, wofür ist welcher Boni da, schmilzt Sachen zusammen, die ich jetzt nicht mehr haben wollte, aber ne, ich meine, man kommt da immer zu so einem Geschmack dahin. Ich würde immer noch sagen, D&D 3.5 ist auch eine ziemlich runde Geschichte eigentlich, aber da ist eben so viel Zeug drin, was ich nicht brauche. Aber das mag eben jemand anders sehen. Für die Abenteuerrunde, in der du die verschiedenen Klassen spielen kannst, ist es super. Und was ich auch, um jetzt mal direkt den Einstieg zu finden in tatsächliche Neuerungen, eine der miesesten Geschichten eigentlich aus den alten Sachen waren die Prestigeklassen. Das ist eine Sache, du hast einen Charakter über 20 Stufen und wir reden ja bei D&D von einem Kampagnen-Fantasy-Setting, wo man tatsächlich lange mit einem Charakter spielen wollte. Ne? Man hat ja keine One-Shots hier à la Cthulhu gespielt, sondern hast auch eine Kampagne gespielt. Sterben war quasi je nach Runde eher selten angedacht. Also hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie baut man den Charakter. So, und Prestigeklassen waren in D&D einfach so angelegt, dass du Voraussetzungen erfüllen müsstest, was deinen Charakter angeht. Du musstest spezielle Talente gewählt haben, vielleicht noch verschiedene Attribute haben und so weiter. So, und um jetzt zum Beispiel Assassine zu werden, das Beispiel nehme ich jetzt mal raus, konntest du dann eben Schurke Stufe so und so sein, der das und das gewählt hatte und dann hat dich das eingeschränkt in deiner Charakterbildung. Und das Schlimme war, dass du dir vorher auch schon Gedanken darüber machen musstest. Willst du denn dann den Schurken nehmen? Weil wenn du ihn nehmen wolltest, dann müsstest du jetzt das und das und das Talent nehmen und die Attribute so und so und so hinlegen. Und deswegen gab es früher eben diese Planung, da hast du nicht einfach einen Charakter gebaut, da hast du einen Charakter bis Stufe 10 oder 15 gebaut, weil du dir bewusst machen musstest, wohin will der denn?
So. Genau, ohne Bauplan war das eigentlich dann so zum Scheitern verdammt, weil du eben nicht effektiv genug warst.
Da konntest du spielen, weil so ein Problem war es gar nicht, aber du wolltest ja, also zumindest wir wollten ja ne, mit Geschichte auch angereicherten Prestigeklassen spielen, die dann ja teilweise auch in diese Welt eingebettet waren. Die waren ja witzig, aber da waren eben so viele Schlösser davor, um die dann tatsächlich in einem Spiel anzuwenden. Nicht unbedingt Schlösser, aber wirklich einfach nur also Hindernisse. Ja? Man hat ja so viele Steine in den Weg gelegt, das war etwas unnötig. Ich kläre nur mal kurz auf, wie ist das in D&D 5? Ganz witzig eigentlich. In dem Moment, wo du dich entscheidest, den Krieger spiele ich. So, dann spielt man jetzt einen Krieger und das funktioniert eigentlich bei allen Klassen gleich. Dann spielst du erstmal den Krieger und entweder direkt am Anfang oder bei Stufe 3 oder 2 oder 4. Irgendwann entscheidest du dich dann für bestimmte Wege meistens. Dann spielst du eben nicht nur den den Dieb, sondern ab der dritten Stufe sagst du eben, so, ich will jetzt den Einbrecher-Dieb spielen, ich will den Assassinen-Dieb spielen oder den, wie ist die dritte?
Arkanen-Betrüger.
Den Arkanen-Betrüger, genau. So, früher übrigens der Arkanen-Betrüger eine ganz, ganz spezifische, spezielle Prestige-Klasse, für die man ganz schön merkwürdige Klassenkombinationen machen musste und so weiter. So.
Wobei Betrüger auch noch, sagen wir mal, Trickser heißt.
Ja, der Arkan-Trickser, ja.
Genau,
ja. Aber ne, wir, klar, den meine ich, und das war eben eine ganz exotische Angelegenheit, den zu spielen. Und jetzt sage ich einfach, ich spiel, ne, bei Stufe 3 oder was, glaube ich, ist es, da sage ich einfach, ich will jetzt den Arkan-Trickser spielen. Und dann kriege ich, und dann geht der Charakterbaum einfach weiter. Ich muss quasi nicht per se mitdenken. Das passiert dann einfach. Dann wähle ich mir eine davon aus. Der Barbar hat dann verschiedene Tiertotems. Der kann halt übrigens auch noch später wieder andere wählen. Der schränkt sich also nie wirklich ein. Und beim Krieger habe ich dann auch nachher drei verschiedene Versionen davon.
Der Zauberer hat seine Schulen, der Kleriker seine Domänen.
Genau. Ne, Zauberer und Kleriker fallen da ein bisschen raus. Die haben quasi, während die bei anderen habe ich immer diese drei Einigkeit, ne, von den Versionen, die spielen können. Bei Kleriker und Magier sind es eben einmal die ganzen Domänen des Klerikers, das sind natürlich auch mehr als drei, und dann die ganzen verschiedenen Schulen, Nekromantie und Hervorrufung und alle Illusionen und so weiter, alle Schulen, für die ich dann eine Besonderheit wählen kann. So, und die ist dann eben nicht wie früher auch nur einfach, was weiß ich, ein zusätzlicher Zauber dieser Schule. Nee, da sind dann besondere Fähigkeiten dabei, besondere Talente, auf die ich sonst gar keinen Zugriff hätte. Also das, ein Illusionist wird sich wirklich anders spielen auch, und der hat ganz andere Möglichkeiten als jetzt ein Kampfmagier der Schule der Hervorrufung, der dann die Flammenbälle automatisch so schießen kann, dass seine eigenen Leute nicht betroffen werden und so weiter. Man hält sich nicht zurück mit diesen speziellen, tollen Sachen, auf die man früher sehr lange und sehr gezielt hinarbeiten musste. Wenn du den jetzt spielen willst, dann wählst du einen Magier, dann wählst du die und die Schule und dann hast es ab der und der Stufe automatisch. Es gibt nicht mehr diese Schlösser vor speziellen Fähigkeiten, die du jetzt vielleicht auch als Assassine unbedingt haben wolltest. Das ist eine kleine, aber unfassbare, große und wichtige Änderung bei dem ganzen System, die übrigens bei mir auch dafür gesorgt hat, dass als einige bei uns zum Beispiel, ne, ein bisschen jetzt intern in unserer Gruppe, da haben Leute gesagt, ja, wenn wir jetzt eine Kampagne gründen, dann müssen wir es ja immer ein bisschen einschränken damit, ne, weil früher gab es ja die ganzen Prestigeklassen, die waren dann in den Extrabüchern drin und extra Talente und all so ein Zeug. Damit das Ganze überschaubar bleibt, schränken wir das System ein. Ich denke, das wird jetzt gar nicht mehr nötig sein. Ich freue mich jetzt tatsächlich darauf, wenn die neue Bücher rausbringen, in denen dann vielleicht neue Klassen oder vielleicht sogar bestehende Prestigeklassen für die alten Klassen drin sind. Weil die sind ja nicht extra da, sondern vielleicht eine vierte Version von einem Schurken, die dann automatisch direkt in diese Baum quasi an Möglichkeiten reingrätscht. Da würde ich mich tatsächlich auf Neuerungen freuen. Also so gut ist das. Und wenn du mir vorher gesagt hättest, extra Bücher mit extra Prestigeklassen, ach, geh mir weg davon. Am liebsten würde ich einfach nur einen Standardkrieger spielen, weil ich mit dem ganzen Mist nichts mehr zu tun haben möchte, weil es einfach zu viel war.
Also so wie ich gehört habe, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, soll es ja eher Kampagnenbände geben, die dann womöglich auch solche Erweiterungen bringen. Aber für mich so als Neueinsteiger war auch total super, dass es bei den einzelnen Klassen auch immer so einen Absatz gibt, Quickbuild heißt das hier. Also einfach, wenn ich schnell einfach so einen Charakter bauen will, sagt er mir, wähl das als höchstes Attribut, dann nimmst du das, wenn du später eben Arcana Trickser werden willst, nimmst du Intelligenz, ansonsten nimmst du vielleicht lieber Charisma. Gib also so ein paar Tipps mit auf den Weg, wie auch jemand, der einfach nur schnell so einen Charakter basteln will und sich eben vielleicht auch noch nicht so in den Tiefen auskennt, loslegt. Und dann auch, da kommen wir ja gleich vielleicht auch nochmal zu, gleich einen Hintergrund vorschlägt. Und während ich das gerade so überlegt habe, fiel mir auch ein, dass wir ja schon was so Feeds, also es gibt ja dann noch immer so Besonderheiten,
Talente,
die der Charakter hat, eben eine höhere Initiative und so, nach den normalen Regeln, glaube ich, auch erst nach dieser Wahl im Prinzip kommen würden. Wir spielen ja jetzt, dass Menschen, die auch schon das erste Talent schon bei der Erstellung mit gewählt haben. Das heißt, ich musste aus dieser riesigen Liste mir schon ganz eins am Anfang auswählen. Das war jetzt ja auch nicht das Problem. Wenn man erfahrene Spieler in der Gruppe hat, dann kriegt man ja auch ein paar Hinweise. Das ist dann auch kein Problem. Aber ich überlege gerade, wenn man ganz frisch daran geht, spielt man seinen Charakter dann ja auch schon eine Weile. Also wenn man nach den ganz offiziellen Regeln, also spielt, dann hat man so seine drei Level und dann weiß man schon, Moment, ich bin jetzt hier der Assassine und es ist gut, wenn ich vor den anderen dran bin. Also macht dieser Feed für mich besonders viel Sinn, weil man aus der Spielpraxis solche Dinge schon hat. Ich glaube, dass dieses System so diesen Denkprozess und dieses, ich muss meinen Charakter perfekt ausbalancieren, mit in den ganz normalen Spielprozess integriert, in das normale Leveln.
Trotzdem sind diese Talente aber optional.
Genau.
Also du kannst auch sagen, sind ganz optional. Ich will die gar nicht.
Okay.
Kannst auch sagen, anstatt ein Talent nehme ich +1 auf ein Attribut. So war es, glaube ich. Ja. Ne?
Darf ich da direkt kurz einer, weil das ist für mich der zweite Komplex. Keine Sorge, ich halte mich jetzt etwas zurück, aber diese ganze Talentschose und als in Anführungszeichen Experte würde ich sagen, diese Talent Liste, die da ist, die ist wirklich extrem übersichtlich,
ja,
zu dem, was da vorher drin war. Und das Witzige ist, dass ich die nicht brauche. Dass du theoretisch, wir haben jetzt diese Menschenversion gespielt und die haben wir dir empfohlen, aber du hättest sie nicht spielen müssen.
Ja, richtig.
Du hättest auch einen Attributsbonus auf alle nehmen können. Ich finde das sehr elegant, dass man auch später im Spiel, früher war das quasi, alle 4 Stufen hast du ein Talent bekommen. Und du hast dann als Mensch sogar mit einem angefangen. Und die Dinger waren ja entsprechend wichtig, wenn du auf diese Prestige-Lasten hinaus wolltest. Und entsprechend leider auch sehr schwach in ihrer Ausprägung. Jetzt sind die Talente stärker. Aber ich muss sie nicht nehmen. Ich kann theoretisch alle 4 Stufen, werde ich ja gefragt, ob ich entweder meine Attribute um 2 erhöhen will oder ein Talent nehmen möchte. Das heißt, du kannst jetzt jemanden wie mich da reinsetzen, ich wähle mir dann vielleicht das Talent aus oder die Talente, die ich haben möchte, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nee, mit dem ganzen Komplex möchte ich nichts zu tun haben, ich nehme immer, wenn du ein Talent nimmst, erhöhe ich meine Stärke wieder um 2.
Ja, ja.
Das heißt, während ich vielleicht irgendeinen wilden Kampfeffekt habe durch ein Talent, hast du aber dauerhaft durch deine +2 Stärke immer +1, +1 auf Angriff und Schaden und so weiter. Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht im Endeffekt theoretisch wahrscheinlich noch mächtiger sein kann. Das heißt, also du kannst auf einfache Art und Weise einen gleichfalls ausbalancierten, starken Kämpfer machen, indem du einfach sagst, nee, was mit diesem ganzen Talentzeug habe ich nichts zu tun. Ich mache jetzt erstmal die ersten, hier, was weiß ich, bis Stufe 8 oder was, will ich meine Stärke erstmal auf 20 haben, der Maximalwert. Und dann nehme ich vielleicht Konstitution, damit ich mehr Trefferpunkte habe. Und dann wirst du keinen schwächeren Krieger haben, als den ich vielleicht baue, wenn ich sage, nee, ich habe meine Stärke immer noch auf 16, aber dafür kann ich hier dieses Zeug machen und habe hier, was weiß ich, +2 auf Rettungswert und so weiter. Das ist auch ein ganz wichtiger Part eigentlich von diesem neuen System, dass man, die sind stärker, aber gleichzeitig muss man sie noch nicht mal nehmen, wenn man will.
In diesen Beta-Tests wollte man schon dieses modulare Prinzip haben, sodass also jemand, der sich sehr viel mit seinem Charakter beschäftigt, eben hier Talente und Talentbäume und vielleicht sogar irgendwie sich ausdenkt und da irgendwie mit dran arbeitet, genauso in der Runde mitspielen kann, wie der Typ, der sozusagen immer nur den Charakterbogen rausholt, wenn er auch spielt. Ja. Und dann sagt, ich mache einfach hier mein Attribut drauf. Das haben die natürlich ein bisschen verändert im Laufe des Beta-Tests. Also ne, das, was wir jetzt sehen, ist das sozusagen das modulare Prinzip, was sie haben. Das ist nicht mehr ganz so krass wie ganz am Anfang oder wie in der Konzeptphase von dem Ding. Das fand ich noch ein bisschen interessanter, aber ich finde auch so funktioniert das sehr gut, denn Patrick kann es, glaube ich, bestätigen, er ist ja jetzt bei D&D jetzt nicht so firm. Man kommt sehr schnell rein in das Spiel, oder?
Also ich finde das total simpel im Prinzip, auch die Regelmechanismen muss ich ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht unerfahren, ne? Rechnen ist ja auch nicht das Problem. Ich finde, jetzt ist bei vielen Sachen ja eigentlich die Frage, kennst du dich damit aus oder kennst du dich nicht damit aus? Ja, nein, und dann ist es immer der gleiche Bonus, den du zum Beispiel darauf kriegst. Mal so ein paar andere Regelmechaniken anzusprechen, die dazugekommen sind. Oder wenn ich einen Vorteil habe oder einen Nachteil, ist es einfach, ist eine super Regelung. Man würfelt einfach mit 2W20 und je nachdem, ob es eben Vorteil ist oder Nachteil, nimmt man das bessere oder schlechtere Ergebnis der beiden Würfel.
Das war früher natürlich ganz anders. Da war es eine feinere Abstimmung. Da geht es dann eben darum, ich kriege +2, weil ich auf dem Pferd sitze. Und ich bekomme aber -5, weil es dunkel und neblig ist auf meinen Wurf.
-4, weil das Ding gerade im Vollgalopp
war. Ja, genau.
Genau, ne? So, und dann rechnet man das so hin und her. Das ist natürlich eine wesentlich feinere Abstimmung, als ich habe einen Vorteil, ich habe einen Nachteil.
Aber ich finde, das macht es auch einfacher, also jetzt mal aus dem Bauch raus. Wahrscheinlich, ja, hat man das irgendwann raus, aber zu sagen, okay, du willst jetzt hier so eine schwierige Aktion machen, das kannst du machen, aber das ist eben so ein Nachteil für dich. Anstatt zu überlegen, ist das jetzt -3, -4 oder vielleicht doch -2, also mit dieser sehr simplen Geschichte zu sagen, hier, du kannst gerne diese waghalsige Geschichte machen, aber du hast ja den Nachteil quasi in der Geschichte, finde ich, gerade wenn man so Kämpfe macht, die vielleicht auch mal so Elemente aus der Umgebung aufgreifen, eine tolle Geschichte.
Man opfert natürlich diese Komplexität, diese Feinheit eben dann für eine sehr einfache Spielmechanik. Und ich finde die Mechanik eigentlich sehr gut, also mir gefällt das. Ich finde, man hat auch aktiv dann immer das Gefühl, wenn die Spieler einen Nachteil bekommen, dass sie sagen, oh, das ist scheiße, gebe ich da vielleicht einen Punkt für aus, damit ich keinen Nachteil mehr habe, sondern nur noch normalen Wurf. Und wie schaffe ich es, meinen Nachteil irgendwie loszuwerden? Solche Situationen sind dann eigentlich ganz interessant. Das würde ich auch sagen, ist eines der wichtigsten Punkte noch in dem Spiel, dass diese Vor- und Nachteilmechanik, die sich ja dann doch sehr unterscheidet von dem, was man so vorher kennt. Ansonsten ist noch auffallend, dass die Zahlenwerte alle niedriger sind. Wir haben nicht mehr diesen unglaublichen, diese Spirale, diese Rüstungsspirale, die man bei 3-0, 3-5 oder Pathfinder hat. Viele Monster haben eben auch keine Rüstungsklasse mehr von 30 oder mehr. In der Theorie heißt es ja dann immer noch, man kann sozusagen auch den Ork dann noch auf Level 10 einsetzen, denn er wird immer noch gleich gut getroffen werden.
Wie kann vorher. Auch noch weit treffen.
Ne? Kann auch selber noch treffen, genau. Das ist eine interessante Mechanik. Da werden wir aber noch sehen, wie das funktioniert. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind ja erst auf Level 3. Da wird man noch schauen, wie das funktioniert. Sieht aber von der Mechanik her ganz gut aus.
Ich würde nochmal, weil ich mir das ja gar nicht angeguckt hatte, aber so aus Erinnerung, das immer als sehr komplex und problematisch. Was hat sich denn im Magiesystem und Zaubersystem geändert? Könnt ihr das überblicken?
Ich wollte auch gerade darauf hinaus. Die Sache ist, jetzt habe ich den Kleriker. Vielleicht ist das als Magier auch nochmal eine etwas andere Sache, aber ich habe das Gefühl, als könnte man die Zauber leichter allein schon in Notizen zusammenfassen. Gleichzeitig spielt da noch rein, dass es diese Bonusmechanik gibt. Man hat ja nicht nur seine Standardaktion, sondern jetzt hat man eine Bonusaktion, die man mitfüllen kann, mit was man möchte. Und es ist unfassbar witzig, wenn du dann als Kleriker viele deiner Buff-Zauber, so nenne ich sie jetzt mal einfach aus dem Videospiel-Jargon, als Bonusaktion benutzen kannst. Das heißt, du stehst vorne, du machst deinen Buff und haust noch gleichzeitig damit drauf. Sowas gab es früher nicht. Da war das hier eine ganz besondere Sache, wenn du irgendwie schnell zaubern konntest und so weiter. Passiert jetzt tatsächlich häufiger. Ja, zweiter Grad Zauber, ne? Ich kann da jetzt auch noch nicht so viel sagen, aber ich finde, die Zauber jetzt in der Version sind nochmal, Streamlining ist, glaube ich, das richtige Wort, in welche Art von Boni die geben, was die tun, sind alle relativ sinnvoll und auch sehr direkt in ihrer Beschreibung.
Außerdem ist es eben noch dabei, dass viel mit Konzentration gearbeitet wird. Das heißt, wenn du diesen Buff-Zauber machst oder so, kannst du jetzt nicht irgendwie zig Zauber aufeinander legen, sondern du hast immer diesen Konzentrationsaspekt dabei.
Genau, da läuft quasi nur einer parallel und da gibt es auch Sachen, die auf die Gegnerkonzentration wirken. Das heißt, dann würde das auch nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Das ist vielleicht auch nochmal eine neue, wichtige Neuerung, dass die Zauberwirker diese Tricks haben.
Die haben alle Zaubertricks.
Ne, die sie immer benutzen können. Und das kann dann eben so ein Eisstrahl sein, der verlangsamt. Die sind natürlich deutlich schlechter als richtige Zauberversion, aber die sind natürlich perfekt, um dem Zauberwirker auch eine Balance technisch sinnvoll werden zu lassen, auch neben seinen Zaubern, die er dann nur ein paar Mal am Tag wirklich wirken kann.
Ja, das ist zumindest die Spielerseite. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt auf die andere Seite, auf die Seite des Spielleiters. Das Allerschlimmste bei D&D 3.5 oder 3.0 war einfach die Monsterbegegnung. Also der Statblock von so einer Kreatur reichte mitunter eine Spalte auf einem normalen Buch lang und das war einfach grauenhaft. Das war noch okay, wenn du aus einem vorgefertigten Abenteuer irgendwas nimmst. Das wurde sehr lästig, wenn du einen Ork-Häuptling machen wolltest für die Stufe 6, weil du dann angefangen hast, den Ork als Schablone zu benutzen und ihm dann Klassenstufen zu geben. Das war ganz grauenhaft. Ich habe auf dem Gratis-Rollenspieltag noch ein Pathfinder-Abenteuer mitgenommen und ich hatte beim Durchblättern schon sehr deutlich gesehen, ich weiß, warum ich das nicht mehr benutze. Es ist einfach viel zu komplex. Was da alles drinsteht in so einem Statblock, ist grauenhaft. Also es ist, das braucht man fast alles nicht. Ich finde diese sehr einfache Mechanik von dem aktuellen D&D sehr gut. Das kommt mir sehr entgegen als Spielleiter. Und funktioniert dann auch wesentlich besser. Also der Statblock ist so dünn, dass da wirklich nur der Kram drinsteht, den man braucht. Außerdem hat dann jede Kreatur irgendein, ne, was ich irgendwie so ein Special oder was. Der Goblin-König konnte sich beispielsweise, immer wenn ein Angriff gegen ihn gelungen hat, konnte er sagen, nee, der hat mich nicht getroffen, einer meiner Untergebenen wurde getroffen von diesem Angriff. Der konnte dann immer den Platz tauschen mit dem schnell. Das sind so kleine Mechaniken, die ganz witzig sind. Ich finde, das ist eigentlich gut untergebracht. Die Vorbereitungszeit ist also dann wesentlich geringer. Auch die Zauber kommen einem dann natürlich ein bisschen entgegen, ne? Also diesen Komplexitätsgrad, den man dann eben früher hatte, weil wenn man gegen den bösen Erzmagier kämpft und der Erzmagier weiß, dass jemand kommt, dann hat er natürlich erstmal seine 5-6 Buff-Zauber gewirkt. Dann funktioniert der Zauber aber nur in der Runde und der läuft minutenlang und der läuft stundenlang, je nach Grad und Level und so weiter. Das ist alles ein bisschen einfacher.
Ja, und das war ja auch dann tatsächlich sehr wichtig. Jetzt guckst du dir vielleicht an den stärksten Buff-Zauber, den wird dann wahrscheinlich auch wirken und dann, ja.
Und dann guckst du eben nach, welchen Angriffszauber er benutzen wird und fertig. Das Monsterhandbuch kommt mir da sehr entgegen. Da sind am Ende nämlich nicht nur die Monster eingetragen, sondern eben auch typische NSCs wie eben der Banditenkönig, der Kultanführer und der Erzmagier. Die hat man dann da direkt vorbereitet. Das klappt ganz gut. Insgesamt bin ich also damit aus Spielersicht sehr zufrieden. Auch diese Vor- und Nachteilmechanik kommt einem natürlich im Spiel sehr entgegen. Man kann eben schnell sagen, hey, du sitzt auf einem Pferd, kriegst natürlich einen Vorteil für alle Leute, die unten rumlaufen, wenn du die angreifen willst. Du hast gerade hier mit den Orks gekämpft und hast noch das Orkblut an denen und willst jetzt mit dem Orkkönig mit Diplomatie verhandeln, dass er nicht angreift. Dann wird es natürlich schwerer, dann kriegst du einen Nachteil. Fertig. Das kommt einem sehr entgegen. Wir hatten noch einen Punkt, der auch für den Spielleiter sehr interessant ist und auch natürlich nochmal für die Spieler. Und das sind die Hintergründe und die Persönlichkeiten, die Spieler so haben können. Denn neben den Klassen, die man so hat, und es gibt alle Klassen, die es früher gibt und auch ein paar, die es auch bei der vierten Edition gab, wie zum Beispiel den Warlock, der recht neu war. Und jede dieser Klassen kann dann nochmal einen Hintergrund wählen. Wie habe ich mir das vorzustellen als Hintergrund? Was ist denn so ein typischer Hintergrund für einen Kämpfer?
Ich habe das Buch jetzt nicht vor mir, aber wahrscheinlich Soldat oder Söldner.
Also genau. Aber er könnte auch was völlig anderes
genau,
sein,
das oder? Könnte auch ein Akolyt sein.
Genau, ja. Das Wichtige ist, dass diese Hintergründe nicht mit den Klassen in Verbindung stehen. Also es gibt natürlich welche, die sich ergänzen. Also das hatte ich gerade ja schon mal gesagt, beim Schurken stand dann dabei, man soll einen Scharlatan, also einen Trickbetrüger, was auch immer, also das als Klasse nehmen und kriegt dann, oder als Hintergrund und bekommt dann eben bestimmte Skills, bestimmte Gegenstände, die man dann durch diesen Job oder das, was man vorher gemacht hat, leichter benutzen kann. Aber theoretisch kann man eben auch was völlig anderes machen und vorher irgendwie in der Wildnis gelebt haben oder ein Matrose gewesen sein, bevor man gemerkt hat, man kann ja zaubern und wird jetzt ein Magier, so ungefähr. Also das finde ich ist so das, worauf Daniel wahrscheinlich hinaus wollte, ist es dann, dass es dann auch schon bestimmte Ideale gibt. Es gibt bestimmte Dinge, an die man gebunden ist oder auch Schwachstellen oder Schwachpunkte im Charakter, die man entweder auswürfeln kann oder sich aussuchen kann, die eben dazu vom Spielleiter dann auch genutzt werden können, um da ein bisschen Persönlicheres reinzubringen.
Genau, alles Anknüpfungspunkte für den Spielleiter, um ein bisschen Rollenspiel oder Handlung eben zu entwickeln. Und wenn der Charakter den Nachteil hat, dass er, wenn er einmal ein Ziel ausgewählt hat, dem völlig obsessiv hinterherjagt, ohne irgendwas anderes noch wahrzunehmen, dann ist es natürlich ein interessanter Nachteil, den man wunderbar einsetzen kann, um daraus eine interessante Geschichte zu spinnen. Auch das ist alles sehr simpel. Das ist ganz witzig gemacht. Also es gibt diese vier Dinge, die Patrick gerade erwähnt hat, und man würfelt dann eben auf einer Zufallstabelle aus, was man dann haben möchte, oder wählt aus, wenn man irgendwie was ganz Tolles sieht, was man unbedingt haben möchte. Schon entwickelt sich so der Charakter, schon auf Stufe 1 hat man dann so ein bisschen Anknüpfungspunkte. Außerdem gibt es eine ganz großartige Tabelle mit 100 Gegenständen, die man so finden kann, und ich bitte doch einmal, Patrick, was hattest du nochmal als Gegenstand?
Keine Ahnung.
So wichtig war es.
Ja, offensichtlich.
Das hat auch, glaube ich, nur dem Daniel gefallen, diese...
Es ist großartig. Matthias, was hattest du denn?
Ich hatte so einen Ring, der nicht rostet.
Genau, ein Ring, der nicht rostet. Ja. Unser Barbar hatte eine Kiste mit Knöpfen. Der Magier hatte ein Buch, dessen Sprache er nicht spricht, auch wenn er schon sehr viele Sprachen spricht, was natürlich großartige Möglichkeiten bietet. Unser anderer Kleriker hatte beispielsweise ein Glasauge. Und dieses Glasauge ist von dem Mann, den er geschworen hat, zu töten.
Das, ich meine, wenn man das so verknüpft, dann wunderbar. Ansonsten finde ich relativ sinnfrei. Aber als ihr gerade davon gesprochen habt hier, diese Hintergründe sind ja eigentlich auch sehr wichtig, weil sie die Fertigkeiten vorgeben.
So, ja, das stimmt.
Und das ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Punkt jetzt nochmal, weil erinnere dich, in den alten Systemen, da musstest du beim Level-Up, dann hast du entsprechend viele Fertigkeitspunkte gegeben, ne, beim Schurken auch schon mal gerne so 20 Stück, ja. Und die konntest du dann in Rängen auf deine Fertigkeiten verteilen, die du hattest. Das funktioniert stimmt. Jetzt...
Also ne? Bei 3 Breite, 3 0
genau,
und 3 5.
Jetzt ist es ganz einfach. Du hast bei Charakterentwicklung kommt dann eben raus als Klasse, hast du Zugriff auf die 2 oder 3 Fertigkeiten. Dein Hintergrund gibt dir jetzt nochmal 1 oder 2 Fertigkeiten. Dann hast du, glaube ich, als Mensch hatten wir noch eine, aber dann haben die anderen schon nicht mehr, die anderen Rassen zum Beispiel. Durch den Hintergrund sind dann eben deine 4, 5 Fertigkeiten fest, die kannst du einfach. Sondern was passiert jetzt im Level-Up? Gar nichts. Du kriegst keine neuen dazu, sondern einfach nur im Laufe der Zeit wird sich dieser Boni, den du auf alle deine Fertigkeiten, die du kannst, bekommst, der wird immer weiter wachsen. Aber ansonsten passiert da gar nichts mehr.
Und ganz generell funktioniert das so, wenn du dich an ein obskures Gedicht aus der vergangenen Herrscherdynastie erinnern willst, dann würde ich sagen, mach mal einen Intelligenzwurf gegen Schwierigkeitsgrad von 15. Und wenn du jetzt ein Proficiency hast in dem Bereich, wie beispielsweise du hast lange verborgenes Wissen oder sowas oder längst vergessenes Wissen oder hast eine Bardenausbildung oder was weiß ich, dann wirst du einen Bonus bekommen. Und je nachdem, wie hoch dein Level ist, umso höher ist auch dieser Bonus. Das ist alles.
Ne? Führt aber weiterhin dazu, dass meistens beim Level-Up einfach nur passiert, so, ich kriege ein paar Trefferpunkte, dann gucke ich in meine Tabelle von meiner Klasse, ob ich irgendwelche tollen, besonderen Fähigkeiten bekomme und das war's.
Und das Tolle ist, dann kann man auch während des Spiels, während der Spieler mal kurz, keine Ahnung, was zu trinken holt aus dem Keller oder so oder aufs Klo geht, kann sagen, ach übrigens, ihr seid übrigens aufgestiegen und könnt jetzt eben aufleveln, während ich kurz was zu trinken hole.
Ich meine, also wenn du einen neuen Zaubergrad bekommst, dann machst du dir vielleicht ein bisschen Gedanken gerade darüber, was du dann auswählen willst, aber das ist auf jeden Fall deutlich besser machbar als in den Versionen davor.
Ja, ich sag mal so, gerade beim Kleriker ist natürlich immer ein bisschen, der kriegt natürlich immer die ganze Latte, aber der Magier hat ja sozusagen schon seine Grad 3, wissen glaube ich alle, welchen Zauber man...
Genau.
Man so nimmt.
Fliegen.
Richtig, Unsichtbarkeit. Okay, so funktioniert das Ganze. Also, wir sind eigentlich ja alle sehr angetan. Wir spielen natürlich weiter. Beim letzten Mal hat unsere Kampagne eine unerwartete Wendung genommen in Richtung des Königs in Gelb. Und wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wie die das Ganze fortführen werden. Ich freue mich schon auf die Kampagnen-Settings. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob die dann bei den Kampagnen-Settings das machen, was Matthias sagte, also Klassen direkt auf das Kampagnen-Setting zuschneiden, also den Purpurdrachen aus Cormyr oder vielleicht die Ritter von Solamnia aus Dragonlance oder sowas. Das bietet eigentlich so viele Möglichkeiten.
Ja, und das ist also eben nicht als Klasse, sondern so als erweiterte, als Prestigeklasse für
richtig.
Irgendwie den Krieger oder den Schurken oder und so weiter. Ne?
Ja, genau. Also das
genau,
meine ich, ne? als
wichtige
diese
Info.
Auswahl.
Wissen wir nicht, hoffe ich nur. Ne? Also wäre witzig.
Kann man nicht sagen, außerdem wie die rauskommen werden und in welchem Format die rauskommen werden, ist auch irgendwie noch nicht bekannt. Das sind alles noch so Dinge, die etwas merkwürdig sind. Generell aber, also von mir, ein hier kritischer Treffer, das ist echt ein sehr schönes Spiel.
Ich muss auch sagen, ist die rundeste und beste D&D-Version für mich. Weil ich ja mal sagen muss, ne, 3.5 ist auch, ne, funktioniert ja auch, aber ist eben, das wirkt so wie die ideale D&D-Version für Leute, die nicht mehr nach der Schule direkt hier quasi 8 Stunden da investieren können und wollen.
Ich glaube, viele Leute spielen deshalb noch diese 3.0, 3.5 also Pathfinder-Variante, weil die einfach den ganzen
Ja,
kennen. Die kennen
es
einfach alles auswendig. Also wenn du alles auswendig kennst, dann macht das alles kein Problem. Genauso wie bei DSA 4 oder sowas. Ne? Wenn man das alles auswendig kennt, ja, kein Problem. Dann
ja,
ist das
stimmt.
Auch nicht kompliziert, weil man damit aufgewachsen ist.
D&D 3.5 kennen wir ja jetzt auch. Wenn mir einer sagt, ne, bau mal einen Krieger hier, D&D 3.5.0 oder 3.5, dann kein Problem.
Ja, das Einzige ist nur, ich würde es nicht mehr spielleiten wollen. Das ist mir zu anstrengend. Gut, das so sozusagen dazu. Wobei ich noch eins erwähnen müsste, das ist wichtig. In der letzten Runde haben mir meine Spielrunde das Monsterbuch geschenkt, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Das fand ich außerordentlich nett von ihr und das wird sich natürlich sehr freuen, wenn ich als nächstes den Troll reinbringe, der...
Ach, jetzt haben wir uns die größeren Gegner ans Bein gebunden.
Ja, das ist eure Belohnung dafür. Dafür gibt es auch mehr Erfahrung. Yay!
Yeah.
Das ist höheres Risiko, ne? Mehr
ja, aber es ist ja auch eine Form von Spielerfeedback quasi, was man dann dem Spielleiter auch öfter mal zukommen lassen soll. Natürlich. Nicht nur die Chipstüte über den Tisch
greifen. Das ist sehr okay, das war unser Einblick zum aktuellen D&D. Fragen und so weiter könnt ihr gerne natürlich noch stellen. Wir beantworten das Ganze gerne in den Kommentaren oder so. Vielleicht ein letztes Wort noch. Das Artwork der Bücher ist wirklich hervorragend. Ja. Layout, ja. Artwork,
der ganz sehr gut. Also, hauptsächlich das Monster-Set sah aber auch top aus, ne?
Ja, die haben also einen sehr schönen Stil gefunden. Und es ist ein recht einheitlicher Stil im Vergleich zu der dritten Edition, die dann ab und an mal auch ein paar Ausreißer ins Negative hatte vom Artwork her.
Das ist immer noch der Dreiklang, den man braucht. Monster-Handbuch, Spieler-Handbuch und Spielleiter-Handbuch. Oder hat sich da was geändert?
Wer jetzt neugierig geworden ist auf das Spiel, der geht auf die Webseite von Wizards of the Coast und lädt sich das Basic-Set umsonst runter. Da sind vier Klassen drin, die typischen D&D-Klassen.
Da sind die besten Varianten, die ich jetzt gesagt habe, eher Klassen.
Es sind die Monster drin. Das Ding wird immer wieder aktualisiert, wenn irgendwie neue Monster erscheinen oder sowas. Das war so im Gespräch. Du hast die Spielleiter-Sachen drin. Da ist alles drin, was du brauchst. Willst du dick einsteigen in das Ganze? Ja, dann brauchst du den Dreiklang. Es reicht aber grundsätzlich erstmal das Spielerset und das Monsterset.
Ja. Das ist das Wichtigste. Im Spielleiterset ist eigentlich das einzig Wichtige, wichtig in Anführungszeichen, ist, glaube ich, dass da drin steht, wie du für eine Begegnung die Punkte quasi ausrechnest.
Ja. So. Und natürlich die ganzen magischen Gegenstände. Die übrigens alle interessanterweise keinen Geldbetrag mehr besitzen. Und auch hier sei nochmal gesagt, auch hier wurden die Zahlen nach unten korrigiert. Ne? Es gibt ein Schwert plus 1, das ist schon ziemlich gut. Ein Schwert plus 2 ist schon sehr selten und ein Schwert plus 3 ist schon legendär. Das ist Maximum, mehr gibt's nicht. Das hat sich geändert, das war früher bei plus 5. So sieht's aus. Patrick, du hast die Hörer jetzt
neugierig gemacht. Ja, richtig. Und jetzt haben sie so lange ausgehalten und wir machen so weiter wie bisher. Nein, stimmt nicht ganz. Wir hatten in den letzten Monaten schon immer so ein bisschen das Problem, dass wir uns ein Thema rausgesucht haben und dann hatten wir das nicht schon mal, man rumgeguckt hat und es ist einfach so, dass es für uns immer schwieriger wird, Themen zu finden. Da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das ein bisschen umstrukturieren wollen und darum wird das hier die letzte Episode sein. Aber wir haben uns überlegt, das Ganze so ein bisschen aufzusplitten. Es wird so eine Art Smalltalk geben, der so ein bisschen das ist, was wir jetzt immer am Anfang haben. Also die ersten 20 Minuten auch ein bisschen ausgeweitet, wo wir drei uns so ein bisschen darüber unterhalten, was es Neues bei uns im Geek-Nerd-Spaßsektor gibt und aber auch was in der Rollenspielszene vielleicht gerade diskussionswürdig ist, was man da Interessantes Neues gefunden hat. Also das wollen wir natürlich nicht ausklammern, das wird so der eine Bereich sein. Wir werden dazu aber immer noch so einen inhaltlicheren Bereich machen, wo wir versuchen wollen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und das in so einer Form von einer Reihe oder ähnlichem zu machen. Da sind wir noch ein bisschen in der Konzeptionsphase. Aber das wird dann so das zweite Standbein bilden und das dritte ist das, was wir ja auch schon immer so ein bisschen im Programm hatten, sind Rezis, sind Ersteindrücke, unsere Bücherreihe und ähnliches, was dann so den dritten Teil vom System Matters Podcast ausmacht. Also nach der 100. Episode wird es jetzt so eine kleinere Umstrukturierung geben, aber ich glaube, nur damit wir auch so ein bisschen uns noch einfacher strukturieren können.
Neuigkeiten findet ihr natürlich immer auf der Webseite oder auf unserer Facebook-Seite. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut.
Bis dahin.